NDR Info. Redezeit.
#0800441777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Das Abitur nach 12 oder nach 13 Schuljahren, darüber wollen wir reden, diskutieren, womöglich auch streiten. In pädagogischer Formelsprache heißt es G8, das steht für 12 Jahre, oder G9 für 13 Jahre. Was ist besser? Erinnern wir uns, in den Jahren 2012, 2015 führten nahezu alle Bundesländer das Abitur nach 12 Jahren ein. Nun gibt es plötzlich oder nicht plötzlich eine Bewegung zurück zum Abitur nach 13 Jahren. In Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein ist es das politische Thema. Was spricht eigentlich für eine verkürzte Schulzeit, also für 12 Jahre, sprich G8, oder sind 13 Schuljahre besser, sprich G9? Lassen Sie uns heute Abend mal die Argumente austauschen. Und das Schöne bei Schulpolitik ist es wie beim Fußball, jeder kann mitreden, egal ob Eltern, Lehrer oder Schüler. Was meinen Sie, G8 oder G9? Und was halten Sie davon, dass man nun wieder zurückkehren will zu 13 Schuljahren bis zum Abitur? 0800441777.
Ich habe sehr, sehr viele aus dem Jahrgang unserer Tochter erlebt, die nach diesem G8 dieses soziale Jahr gemacht haben, weil die wussten überhaupt nicht, ja, was für ein Beruf, was mache ich so.
Ich wiederhole jetzt sogar nochmal ein Jahr, weil mir das einfach viel zu wenig Zeit war. Und mit 18 dann auch wieder mit dem Leben anfangen, das geht ja nicht wirklich. Deshalb 13 Jahre Schule würde ich auf jeden Fall einen Vorteil sehen.
Ich finde, dass es unsinnig ist, das einzuführen, weil es gibt bereits Schulen, auf denen man 9 Jahre machen kann. Und deswegen, finde ich, braucht man jetzt nicht extra, das nochmal allgemein einzuführen, weil es nur wie das ganze Schulsystem wieder verrötet.
Lernen heißt auch, mit Zeit sich etwas entwickeln lassen, und das wurde dabei vergessen.
Nein, ich verstehe das nicht. Also in der ganzen Welt sind 8 Schuljahre vorgesehen, in Deutschland 9. Jetzt hat man das alles für viel Geld verkürzt auf 8 Jahre. Das war natürlich stressig für die Schüler, das tat mir sehr leid. Aber man gewöhnt sich dran. Also insofern, nee, bin ich völlig gegen.
Um Sie aufzuklären, mit 8 Jahren sind natürlich die Zeit auf dem Gymnasium gemeint, beziehungsweise 9 Jahre bis zum Abitur. Und Kira Meyer sammelte erste Stimmen. Wir fragen heute Abend G8 oder G9. Und was sagen Sie dazu, dass es inzwischen eine Rolle rückwärts gibt, nämlich von G8 wieder hin zu G9, zu 13 Gesamtschuljahr, also gesamte Schuljahrszeit bis zum Abitur. Rufen Sie uns an. Ich bin sicher, als Eltern machen Sie sich Gedanken, vielleicht auch als Schülerinnen und Schüler, die gerade Abitur machen. 0800441777 ist unsere Telefonnummer. Susanne Ehlers ist Landesvorsitzende des Fachbereichs Gymnasium im Deutschen Lehrerverband Hamburg. Also das ist die Lehrerposition. Sie selber ist Schulleiterin eines Gymnasiums. Guten Abend, Frau Ehlers. Sie dürfen mich gern korrigieren.
Ja, ich bin nicht Schulleiterin, ich bin Lehrerin.
Sie sind Lehrerin. Gut, dann lassen wir die Schulleiterin zu Hause und die Lehrerin. Frau Ehlers, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken, hätten Sie gerne eine kürzere Schulzeit gehabt?
Bei mir sieht das ein bisschen anders aus, weil ich durch mein Auslandsjahr sogar noch länger zur Schule gehen musste. Damals konnte ich gar nicht verkürzen. Da hätte ich tatsächlich gerne ein Jahr weniger Schulzeit gehabt. Mhm. Aber bei den 13 Jahren wäre mir das an und für sich nicht so aufgefallen.
Mhm. Was ist das Gute aus Ihrer Sicht als Lehrerin an 13 Jahren?
Also nach meiner Erfahrung, und ich unterrichte relativ viel eigentlich regelmäßig in der Oberstufe, ist die Oberstufe eben so verkürzt inzwischen, dass es ein sehr angespanntes Arbeiten ist, dadurch, dass die bestimmten Prüfungsthemen durchgenommen werden müssen und die Prüfungstermine natürlich auch eine Zeitleiste vorgeben. Und da meine ich, dass früher einfach mehr Zeit war, um vertiefend bestimmte Themen oder auch einfach mal Themen zu bearbeiten, die jetzt nicht prüfungsrelevant waren.
Das ist die Stimme von Susanne Ehlers. Sie ist die Lehrerin in der Runde. Professor Dr. Olaf Köller ist am Leibniz-Institut für Pädagogik und Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Guten Abend, Herr Köller.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Köller, wenn Sie sich zurückerinnern, hätten Sie es gern kürzer gehabt in Ihrer Schulzeit?
Dadurch, dass ich selbst mit fast 7 eingeschult wurde, war ich, glaube ich, ohnehin schon ein Senior, als ich endlich das Gymnasium verlassen durfte. Insofern wäre ich nicht traurig gewesen. Ich hatte damals das Glück, untauglich zu sein für den Wehrdienst, sodass ich das Jahr wieder aufgeholt habe. Mhm. Ein Jahr weniger hätte mir bestimmt auch nicht geschadet.
Was sind denn für Sie die Argumente zu sagen, doch 13 Jahre sind eventuell doch gut? Ich will jetzt nicht sagen besser als 12, aber was ist vielleicht gut in Ihren Augen?
Also aus meiner Sicht gibt es bei solchen Fragen, die vor allem Strukturen in Schulen betreffen, eigentlich überhaupt keine Legitimation oder keinen Grund, das eine oder das andere zu bevorzugen. Mhm. Alles, was wir wissen, ist, dass es auf die Unterrichtsqualität ankommt. Sie können 9 Jahre in die Schule gehen, wenn Sie dann schlechten Unterricht haben, werden Sie weit weniger lernen, als wenn Sie 8 Jahre gehen und sehr guten Unterricht haben.
Also spielt die Länge für Sie keine Rolle?
Also wenn es zu kurz wird, sicherlich. Aber auch um noch gerade auf die gymnasiale Oberstufe einzugehen, wie wir sie beispielsweise auch in Schleswig-Holstein haben. Die Oberstufe ist dort unter G8 identisch mit der unter G9. 3 Jahre mit gleicher Stundenzahl. Es hat sich also in der Oberstufe dort überhaupt nichts geändert mit der Einführung von G8. Das heißt, auch die Annahme, die Schülerinnen und Schüler hätten mehr Druck, in der Oberstufe weniger Zeit intensiv zu lernen, mag eher eine Folge des Zentralabiturs sein als eine Folge der Einführung von G8.
Und wo in Schleswig-Holstein holt man das Jahr rein, was man ja weniger hat?
Vor der gymnasialen Oberstufe.
Macht es das besser?
Nein, die Kinder haben dann natürlich mehr Zeit in der Schule, weniger Zeit für Freizeit. Aber auch, um hier die Kirche im Dorf zu lassen, wir reden um circa 30 Minuten pro Tag, die Kinder weniger Zeit haben.
Da bin ich mal gespannt, was die Eltern sagen, die uns zuhören, ob sie das Gefühl haben, dass ihr Kind wirklich nur 30 Minuten weniger Zeit hat am Tag. 08000 441 777. Professor Dr. Jan Markus ist wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem Arbeitsschwerpunkt Bildung und Familienforschung am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Bildung und Familienforschung. Guten Abend, Herr Markus.
Guten Abend.
Herr Markus, wenn Sie zurückdenken, wie viele Jahre haben Sie bis zum Abitur gebraucht?
Ich hatte 13 Jahre bis zum Abitur. Und wenn ich so zurückdenke, fand ich das jetzt nicht schlimm mit 13 Jahren. Ich glaube, mit 12 Jahren wäre ich sogar noch ein bisschen besser gefahren. Ich habe danach Zivildienst gemacht. Und danach war ich noch ein Jahr im Ausland, bin rumgereist. Das heißt, ich war relativ alt, als ich angefangen habe zu studieren mit 21. Ich glaube, für mich wäre es ein bisschen besser gewesen, wenn ich erst 20 gewesen wäre. Mhm. Dann hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit nach hinten raus gehabt.
Susanne Ehlers, gucken wir mal kurz zurück. Was waren eigentlich damals, das klingt so furchtbar lange her, aber es ist gar nicht so lange her, es war 2012 bis 2015. Was waren die Argumente dafür zu sagen, wir machen das in einer kürzeren Zeit nicht mehr in 13 Jahren, sondern in 12 Jahren? Was waren die Argumente damals?
Also ich war tatsächlich in der Zeit, als das entschieden wurde, nicht in Deutschland, aber was ich selber im Nachhinein dann immer gehört habe als Argumente, waren eben natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Abiturienten, dass sie zu alt sind, um eben nachher mit dem Studium zu beginnen oder auf den Arbeitsmarkt zu kommen.
Im Vergleich zu europäischen
anderen europäischen Absolventen natürlich, gerade auch so in Großbritannien zum Beispiel. Außerdem, aber das hängt sicherlich auch von der Struktur der Oberstufe ab, je nachdem, wie man das organisiert, dieser 11. Jahrgang damals, der war im Grunde genommen ein bisschen eine Warteschleife. Und es zählte noch nicht fürs Abitur und das wurde als auch ineffizient betrachtet. Mhm. Also die Bildungspolitiker, zumindest hier in Hamburg, soweit ich das weiß, hatten den Eindruck, dass für die Schüler das eben sehr wenig bringt und zum Teil da auch Kurse in Belegverpflichtung oder nicht in Belegverpflichtung stattfanden, wo nicht so viel mehr passierte. Der gute Unterricht wahrscheinlich so nicht ganz stattfand. Ob das immer stimmt, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber das ist so der Hintergrund der Entscheidung gewesen.
Herr Köhler, als Erziehungswissenschaftler, wir sind noch in der Historie. Was war für Sie damals das ausschlaggebende Argument, was Sie hörten? Ja, wir machen das jetzt kürzer.
Es war ja damals ein genereller Trend, die Lebensarbeitszeit zu verlängern, also Ausbildungszeiten zu verkürzen. Und eine wichtige Rolle spielte natürlich auch, dass wir höhere Lebenserwartungen haben und letztendlich dafür sorgen müssen, dass Menschen längere Arbeitszeiten haben, damit wir entsprechend auch die Beiträge in Rentenkassen haben. Also insofern gab es schon Argumente, die Schulzeit wie auch die Studienzeit, ja im Übrigen mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge zu verkürzen, um letztendlich Akademikerinnen und Akademiker auch früher in die entsprechenden akademischen Berufe zu bekommen, um längere Lebensarbeitszeiten gewährleisten zu können, was natürlich auch nach hinten rausgeht.
Das heißt, es gab kein bildungspolitisches Argument, sondern ökonomisches?
Es gab sehr stark ökonomische Erwägungen, auch die Schulzeit zu verkürzen. Natürlich auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wir wussten damals schon, das hat sich im Übrigen auch nicht geändert, dass im OECD-Vergleich deutsche Abiturientinnen und Abiturienten relativ alt sind. Ob das nun gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber Sie wissen selbst, der Wettbewerb, der OECD-Wettbewerb, wie er sich auch in PISA zeigt, scheint für Bildungspolitiker sehr wichtig zu sein.
Aber geht denn der Wettbewerb nur um das Alter oder geht es nicht auch um das, was Sie im Kopf haben, die jungen Leute?
Darum geht es auch. Das macht ja beispielsweise PISA.
Mhm. Herr Markus, wie ist das aus Ihrer Sicht? Sie sind Bildungs- und Familienforscher. Was heißt das denn, wenn Kinder, Jugendliche kürzer oder weniger zur Schule gehen müssen, sprich früher ins Leben geworfen werden?
Was wir in unseren Studien sehen, ist, dass sie sich zum Teil die Zeit ein bisschen zurücknehmen. Durch G8 sieht man, dass es etwas länger dauert, bis die Abiturienten und Abiturienten sich für ein Studium entscheiden, dass sie diese Zeit, wie auch schon in einem Einspieler am Anfang genannt wurde, häufiger für ein soziales Jahr oder für Auslandsaufenthalte nutzen. Manche jobben auch. Mhm. Also es dauert ein bisschen länger, bis sie mit dem Studium anfangen.
Also sie nutzen die Lücke für etwas anderes?
So ist es zumindest bei vielen. Es mag auch den einen oder anderen geben, der einfach nur auf der Couch rumsitzt, aber viele nutzen es in irgendeinem Sinne produktiv, um sich irgendwo menschlich auch weiterzubilden.
Frau Köller, Herr Köller, noch mal kurz zurück zu Ihnen. Das heißt doch, das Argument, die Jugendlichen, die jungen Menschen sind früher fertig mit der Ausbildung, das hat nicht funktioniert.
Das hat insgesamt nicht funktioniert. Das war damals aber eine der Intentionen. Was wir sehen, sind eben, dass die Abiturienten jünger sind, aber nicht die Studienanfänger. Wir haben nach wie vor ganz wenige, die mit 17 ihr Studium beginnen. Das sind 5.500 im Jahr. Also die Hoffnung, die damals das G8, die Einführung von G8 getragen hat, hat sich zumindest mit dem Studieneintrittsalter, kann man sagen, nicht erfüllt. Da war die Abschaffung der Wehrpflicht sehr viel effizienter.
Ich würde da gerne noch
ein
bisschen was ergänzen. Also man sieht zwar, dass mehr Leute eben ins Ausland gehen oder diese Freiwilligendienste machen, trotzdem sind die G8-Abiturienten im Schnitt noch ein ganzes Stück jünger als die G9-Abiturienten. Also der Vorsprung, den sie haben, schmilzt nicht völlig weg. Mhm. Also wir sehen, dass sie beim Abitur vielleicht so 10,5 Monate jünger sind und dann beim Eintritt ins Abitur im Durchschnitt immer noch 8 Monate jünger, als wenn es G8 nicht gegeben hätte.
Ein Studium.
Ja, da müssen wir nochmal drüber reden, was das eigentlich heißt, wenn man in dieser Altersphase jünger ist. 8 Monate, 9 Monate, 10 Monate, das kann ja doch von Bedeutung sein im Zuge einer Entwicklung eines Menschen. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Wir reden heute Abend über das Thema G8 oder G9, sprich 12 oder 13 Schuljahre bis zum Abitur. Sie haben das sicherlich verfolgt. In einigen Bundesländern gibt es dort die Rolle rückwärts hin wieder. Wir wollen lieber länger, 13 Jahre bis zum Abitur. Was sagen Sie dazu? 08000 441777. Birgit Andersick aus Halstenbeck. Guten Abend, Frau Andersick.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ach so.
Ja.
Also, ich möchte kurz aufgreifen, was Sie gesagt hatten, mit so früh schon ins Leben geworfen zu werden. Das finde ich im Zusammenhang mit den Abiturienten immer witzig, weil wozu, also wenn jemand einen Realschulabschluss macht, dann ist er sehr viel jünger und wird dann auch ins Leben geworfen, macht nämlich eine Lehre, muss sich in der freien Wirtschaft, in der Erwachsenenwelt bewähren, muss zur Schule gehen und hat bei weitem nicht so viel frei verfügbare Zeit und auch nicht so viele Ferien wie jemand, der weiter zur Schule geht. Mhm. Diesen Kindern, die ja vermeintlich, also in der Klassifizierung, Abiturienten ganz schlau, Realschüler mittelschlau, intellektuell und theoretisch nicht so begabt sind, denen wird das zugemutet. Oder aber nach der Realschule die Schule zu wechseln, um eine weiterführende Schule zu machen. Und bei den Abiturienten, da wird so gejammert. Da frage ich mich, wozu brauchen wir Gymnasien? In Schleswig-Holstein kann in 13 Jahren das Abitur erreicht werden. Was bewegt die Eltern dazu, dort G9 zu fordern? Denn ihre Kinder, die G8 nicht gewachsen sind, behindern dann ja die Kinder, die das schaffen so schnell. Mhm. Also wenn man daran glaubt, dass man Schüler sortieren muss, dann geht man immer den falschen Weg.
Ich bin noch bei Ihrem ersten Argument, nämlich, dass Sie sagen, die Abiturienten werden irgendwie in Watte gepackt, weil sie auch ins Leben geworfen werden. Aber Realschüler bzw. Jugendliche mit dem Realschulabschluss werden viel früher ins Leben geworfen. Frau Ehlers, Sie sind die Lehrerin hier heute in unserer Runde. Was erleben Sie denn bei den Schülerinnen und Schülern? Ist es richtig, dass Abiturienten im Gewissen in Watte gepackt werden, während andere viel früher im Leben klarkommen müssen?
Also ich finde, das Argument trifft heute eigentlich nicht mehr so zu, weil erstens gibt es viele Realschüler, ich kann nur für Hamburg sprechen, muss ich dazu immer sagen, sogenannte Realschüler, wie auch immer man sie dann definieren will, gehen ja aufs Gymnasium in Hamburg und versuchen einfach, diesen Abschluss zu erreichen. Und diejenigen, die vielleicht ursprünglich, sage ich mal, nicht so ganz diesem Typus des Gymnasiasten entsprachen, die aber dafür meistens sehr pragmatisch vorgehen, die organisieren sich tatsächlich auch sehr viel schneller einen pragmatischen Übergang. Ja. Also die gehen, sage ich mal, denken nicht so lange herum, ob sie jetzt studieren sollen und welches Fach, sondern die wählen sich, ist mein Eindruck, Strukturen aus, wo sie wieder eher ausbildungstechnisch begleitet werden oder meinetwegen auch irgendwie ein Parallelstudium zur Ausbildung machen können. Und so weiter. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die ein FSJ machen würden.
Herr Markus, nochmal Sie gefragt, als Familienforscher in Sachen Bildung, macht man sich zu viele Sorgen, wenn es heißt, die Abiturienten sind von ihrer Entwicklung her eventuell zu jung und müssen zu früh sich entscheiden, was nun?
Ja, ich denke, man sollte das mit den Sorgen nicht übertreiben. In anderen Ländern ist es ja auch so, dass sie in dem Alter ins Studium übergehen. Warum sollte es in Deutschland nicht auch klappen?
Mhm. Nun, aber ins Studium übergehen heißt ja auch, was will ich studieren? Kann es sein, dass diese Frage zu früh gestellt wird, wenn man so früh Abitur macht?
Ich denke, es wäre gut, wenn sowohl die Universitäten als auch die Schulen noch stärker daran arbeiten, diesen Übergang sanfter zu gestalten. Unabhängig davon, ob es jetzt unter G8 oder unter G9 ist.
Mhm.
Darüber hinaus sollten wir vielleicht auch eine gewisse Fehlertoleranzkultur haben, dass es auch nicht schlimm ist, wenn jemand anfängt, irgendwas zu studieren und dann merkt, das ist doch nicht genau das Richtige für mich und dann das Fach wechselt. Das ist ja auch in Ordnung.
Wenn das finanzierbar ist von Seiten der Eltern.
Und wenn ich ergänzen darf,
ja.
Es ist ja auch so, dass die Gymnasien mit Leistungskursen in einigen Bundesländern, mit Grund- und Leistungskursen beziehungsweise mit Profiloberstufen schon versuchen, auch die Interessen der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zu kanalisieren und sie dann auf entsprechende Fächer auch vorzubereiten.
Mhm.
Wiewohl die gymnasiale Oberstufe natürlich generell auf Studium vorbereiten soll, können wir schon beobachten in empirischen Studien, dass die Leistungskurswahl auch eine sehr hohe Vorhersagequalität dann für die Studienfächer hat, also dass sie nun in die Orientierungslosigkeit sich stürzt in der Oberstufe. Dafür haben wir empirisch auch keine starken Belege.
Wir reden gleich mal über das Phänomen, dass Eltern sagen, das ist Stress für die Jugendlichen, jungen Menschen, die dann durch das verkürzte Schulleben gehen müssen, weil sie weniger Freizeit haben. Vorher Paul Rebs aus Eckernförde. Guten Abend, Herr Rebs.
Guten Abend.
Aha, ich lese gerade Schüler 13 Jahre alt, dann darf ich Paul sagen.
Ja, natürlich.
Wunderbar.
Ich möchte auch die Runde einmal guten Abend heißen.
Guten Abend.
Ich muss sagen, ich finde es ziemlich blöd mit G8. Ich bin zwar mit G8 jetzt in der 7. Klasse schon, aber trotzdem muss ich sagen, man merkt den Druck sehr stark, weil es überfliegt halt alles. Wir haben in der 6. Klasse jetzt Latein gekriegt und jetzt sind wir in der 7. Klasse schon in Lektion 13 für ein Buch, das wir in 3 Jahren durcharbeiten sollen, das über 30 Lektionen hat.
Mhm.
Daran sieht man, dass es auch sehr, sehr angezogen ist, was das Tempo angeht. Deswegen wäre G9, finde ich, auch besser, weil man dadurch halt auch sich besser darauf konzentrieren kann und sich nicht immer gleich wieder was Neues einsetzen in den Gruppen.
Paul, woher hast du denn den Vergleich, dass es eventuell entspannter wäre, wenn man G9 hätte? Hast du?
Ich habe mir das mal durchgelesen, das habe ich im Internet gefunden, einen Brief von einer Person, die hat G9 gemacht und die hat das halt beschrieben, wie das war.
Ja.
Und das habe ich mit meinem verglichen.
Mhm. Und da hast du gedacht, mein Gott, hatte die das gut, oder?
Ja, genau. Mhm. Weil sie hatte halt erst in der 7. Klasse Latein gekriegt und wurde halt echt darauf vorbereitet. Wir kriegen in der 8. schon wieder ein Wahlpflichtfach dazu.
Ja.
So.
Bleib mal dran, Paul, weil Professor Köller, unser Erziehungswissenschaftler, hat zu Beginn der Sendung gesagt, es geht eigentlich nicht um die Frage von, ob viele Jahre oder weniger Jahre, sondern es geht um die Qualität. Herr Köller, wenn Sie jetzt Paul Rebs hören, ist es ja eine Qualitätsfrage oder hat er wirklich recht, wenn er sagt, da kommen jetzt plötzlich Fächer ganz schnell auf das andere Fach drauf und ich muss tatsächlich mehr pauken?
Also wenn man denselben Stoff durchbekommen will mit einem Jahr weniger, muss es eine Stoffverdichtung geben. Ob es Kosten hat oder nicht, oder ob dieses Phänomen neu ist, sei dahingestellt. Es gab ja schon immer, wenn Sie die erste und zweite Fremdsprache am Gymnasium gesehen haben, gab es schon immer Stoffverdichtung in der zweiten Fremdsprache. Wenn Sie nämlich in der siebten Klasse Französisch genommen haben und Sie sind in der Oberstufe mit denen zusammengekommen, die schon in der fünften Klasse Französisch hatten, dann hat das Gymnasium vorausgesetzt, dass die, die in sieben begonnen haben, genauso viel können, wie die in fünf begonnen haben. Mhm. Und dementsprechend wurde auch im G9 schon immer die zweite Fremdsprache verdichtet, ohne dass es einen gestört hat, weil es auch geht. Man hat genügend Spielraum in den Lehrplänen, in der Stoffmenge im G9, um hier ein Jahr locker einzusparen. Und auch was wir in empirischen Studien gesehen haben, die können tatsächlich, die zwei Jahre später mit der Fremdsprache anfangen, in der Sekundarstufe 1, in 7 statt in 5, die können am Ende von 10 tatsächlich genauso gut die Fremdsprache, wie die, die früh angefangen haben. Also es ist Luft in den Lehrplänen im Stoff, um zu verdichten.
Herr Paul, ich will dich noch kurz verabschieden. Was hast du in Latein im Zeugnis?
Eine 3.
Das ist doch okay, oder?
Ja.
Oder? Wo willst du hin?
Ja. Ich will eigentlich auf der 3 bleiben.
Ja, okay. Dann versuch das. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Ich habe eben den Satz gehört von Herrn Köller, das kriegt man locker hin, Frau Ehlers, als Lehrerin in dieser Runde. Der Lehrplan hat Luft. Hat er recht?
Bei G9, so habe ich das verstanden, hatte der Luft. Ja, dem würde ich auch zustimmen. Also,
nee, er hat auch gesagt, Herr Köller, habe ich Sie missverstanden? Sie sagen auch, bei der Verdichtung ist auch noch Luft.
Nein, nein. Man kann so stark verdichten, dass man ohne Probleme ein Schuljahr einsparen kann. Wenn man qualitativ hochwertigen Unterricht macht.
Mhm. Da sehe ich ein Gesicht einer Lehrerin, was immer das heißen mag, qualitativ hochwertiger Unterricht. Heißt das, Herr Köller, dass die Lehrer, die im Moment im Amt sind und es gibt Probleme, qualitativ schlechten Unterricht machen?
Nein, was ich mit dieser Provokation erreichen möchte, ist, dass wir im Schulsystem nicht permanent Strukturdiskussionen führen, sondern Diskussionen führen über Schul- und Unterrichtsentwicklung. Wir wissen, Landespolitikerinnen und Politiker wissen auch, dass die Kernprobleme der Schule nicht in der Struktur liegen, sondern in der Unterrichtsqualität. Eine Strukturreform durchzuführen, ist natürlich politisch opportun. Man gewinnt damit Wahlen, weil die Veränderung auch kurzfristig sichtbar wird. Kollegien in Schulen so zu professionalisieren, dass sie in the long run wirklich besseren Unterricht machen, dauert länger als eine Legislaturperiode. Und damit kann kein Politiker reüssieren. Dementsprechend ist die Provokation dahingehend, darüber nachzudenken oder wachzurütteln, dass das, was Bildungspolitik typischerweise macht, Wahlen über Strukturreformen zu gewinnen, nicht wirklich im Sinne eines erfolgreicheren Lernens, sondern im Sinne des Gewinns einer Wahl.
Mhm. Aber Sie schieben den Lehrern jetzt den schwarzen Peter zu.
Ich glaube, es gibt keinen Berufsstand, es gibt kaum Berufsstände, für die es nicht selbstverständlich ist, dass man sich weiter über die Lebensspanne professionalisiert. Mhm. Möchten Sie zu einem Arzt gehen, der seit 30 Jahren nicht bei der Fortbildung war? Mhm.
Frau Ehlers, Sie haben das Wort als Lehrerin.
Ja, also ich finde doch...
Wehren Sie sich ruhig mal, das ist schon in Ordnung.
Ich finde schon, dass das immer sehr schnell weggewischt wird, diese Strukturfrage. Ich verstehe das Argument und ich fand das auch jahrelang müßig, immer darüber nur zu diskutieren. Das ist ja eine sehr ideologisierte Debatte gewesen, auch gerade in Bezug auf dann Schulform sogar, Gesamtschule oder Gymnasium. Aber andererseits, wie gesagt, ich kann jetzt nur noch einmal sagen, für die Oberstufe in Hamburg, wir haben nicht 3 Jahre, wir haben formal vielleicht 2,5, das zweite Halbjahr der 10. Klasse gehört zur sogenannten Oberstufe. Tatsächlich finden da aber die mündlichen Prüfungen noch statt für die Leistungsbemessung sozusagen nach der 10. Klasse. Da finden MSA-Prüfungen statt. Also im Grunde genommen passiert da noch nicht so richtig viel für die Oberstufe. Und ich muss es noch ergänzen, im Grunde genommen sind es dann auch nachher nur 11,5 Jahre, weil durch die Prüfungsphase in der S4, also in dem vierten Halbjahr, verringert sich da die Schulzeit auch noch. Also da gibt es schon auch strukturelle Merkmale, die es ganz schön einschränken.
Ja.
Und hinzu kommt jetzt noch, nur mal als Beispiel, beim Abitur haben wir jetzt 2 neue Aufgabenformate dazu bekommen in Englisch. Ich bin Englischlehrerin, Hörverstehen und Mediation. Mediation gibt es schon etwas länger. Das ist auch durch dieses Zentralabitur gekommen, aber das sind einfach mal so eben 2 Aufgaben, die zu korrigieren sind, mit hinzugekommen. Das ist ein ganz viel größerer Zeitaufwand und genauso muss dieses Jahr auch vorbereitet werden im Unterricht. Also ich sehe da eigentlich inhaltlich wenig Spielraum, um jetzt ständig an Unterrichtsentwicklung zu denken.
Frau Ehlers, ich provoziere Sie jetzt mal. Was denken Sie denn, wenn Herr Köller als Professor, als Erziehungswissenschaftler sagt, die Qualität der Lehrer ist es?
Des Unterrichts.
Ich glaube, das hat er so nicht gesagt.
Ah,
also,
des
ich
glaube, Unterrichts.
Aha, des Unterrichts. Aber selbst das ist ja schon also ein sehr vager Begriff, guter Unterricht. Also das IQB in Berlin sagt, es muss aktivierend, also kognitiv aktivierender Unterricht sein, herausfordernder Unterricht. Und da bin ich absolut dafür.
Gut.
Aber da fangen wir schon mal an. Wann sind Schüler herausgefordert? Auf welchen Niveaustufen bewegen wir uns
wir
da?
Wir verlassen das Pädagogische Institut. Ingrid Herrmann aus Rendsburg. Guten Abend, Frau Herrmann.
Guten Abend in die Runde. Ich habe damals mich sehr für das G9-Abitur eingesetzt. Ich selber habe es auch gemacht, habe ja auch einige Sachen zwischendrin verkürzte Schuljahre erlebt. Aber da war eine vortragende Dame, und zwar Frau Birgitta vom Lehn. Sie kam aus Bremen, hatte Kinder in G8 und G9, konnte das vergleichen. Und sagt selbst, die Begabten sie mussten Nachhilfe bekommen. Und das Buch hieß etwa, wie das Turbo-Abitur Familien und Kinder kaputt macht. Mhm. Also ich würde festgestellt wurde dann wissenschaftlich, 25% der Schüler verkraften G8. 75% sind besser versorgt mit G9. Und wenn man, ich habe auch mit Ärzten da zu tun gehabt, die selber auch beteiligt waren an diesem Problem, die musischen, emotional bildenden Fächer kamen immer mehr zu kurz. Man weiß es von Musikschulen, von Sportvereinen, und das Ausgleichende brauchen Kinder. Ich selbst habe im Dienst Kinder über musische, über emotional bildende Fächer aufbauen und halten können. Die meinten, sie kämen in die Sonderschule, aber sie sind immer im oberen Drittel gewesen. Wir haben noch gelacht. Ich habe diese Schülerin noch wieder getroffen. Da hatte sie erwachsene Kinder selbst. Mhm. Also man kann, und die Ärzte haben viele Kinder gehabt, die mit Burnout-Syndromen kamen wie Erwachsene, die nicht mehr schliefen, weil es zu sehr gestresst wurde. Und ich selber würde sagen, die Frau vom Lehn hatte recht, G9 ist wirklich besser, denn ein Kind, was 10, 11 Jahre ist mit 8 Stunden, das ist eine Zumutung. Das kann man eigentlich, kann man das ganz gut nachvollziehen. Man kann ja nicht ein Kind stopfen wie einen Sack und dann immer hinein, irgendwo bleibt es, aber das meiste fällt dann noch daneben so etwa. Es ist unglücklich, und dieses von der Wirtschaft Zeittreibende, das ist nicht positiv für die Entwicklung der Menschen.
Frau Herrmann, ich würde gerne den Satz, den Sie gesagt haben, das Turbo-Abitur sorgt dafür, dass die Familie leidet, mal Herrn Professor Markus fragen. Er ist für Bildung und Familienforschung zuständig. Haben Sie irgendwelche Indizien dafür, dass das sogenannte Turbo-Abitur Auswirkungen auf das Familienleben hat?
Da gibt es noch nicht ganz viel empirische Evidenz dazu. Man sieht bei den Schülerinnen und Schülern selber, dass die subjektiv empfundene Belastung ein bisschen hochgegangen ist dadurch. Was man auch so ein bisschen beobachten kann, ist, dass aus anekdotischer Evidenz, dass insbesondere die Eltern sich viele Sorgen um die Schülerinnen und Schüler gemacht haben. Ja, das ist auch sehr stark von den Eltern eben diese Kritik an G8 geäußert worden ist.
Dazu habe ich eine Mail bekommen von Christina Laudan aus Kiel, also aus Schleswig-Holstein. Sie schreibt, meine ältere Tochter besucht die 10. Klasse des G8-Gymnasiums in Kiel. Die Tochter ist 16 Jahre alt und hat zweimal in der Woche bis 15.40 Uhr Unterricht und zweimal bis 17.30 Uhr. Anschließend ist der Tag aber nicht zu Ende, sondern da müssen noch Hausaufgaben gemacht, Referate vorbereitet und für Klausuren gelernt werden. Auch wenn sie mal zur dritten oder zur zweiten Stunde hat, sie hat kaum noch Freizeit oder Zeit für Hobbys. Die Frage erst einmal an Professor Köller, was Frau Laudan da schreibt, ist das Realität?
Natürlich, das Kind ist in der 10. Klasse, das heißt in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe. Das ist exakt derselbe Stundenplan, wie in Schleswig-Holstein in G9 in der 11. Klasse hatte. Hat sich nichts verändert. Mit dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe und dann auch mit der Verteilung auf Profile tritt der Fall ein, dass man teilweise 8 Stunden hat oder man hat zwischendurch mal 2 Freistunden und geht dann wieder hin. Mhm. Das Phänomen haben wir auch unter G9 gehabt, sobald es in die gymnasiale Oberstufe ging. Und dies ist auch in diesem Fall gegeben. Die 10. Klasse ist in Schleswig-Holstein Oberstufe. Da ist schon immer Nachmittagsunterricht im Gymnasium gewesen.
Mhm. Frau Ehlers als Lehrerin, ist das, was Frau Laudan hier schreibt, normal? Oder ist diese, nennen wir es mal Beschwerde oder diese Beobachtung tatsächlich, kann die Sorgen machen?
Also für die Oberstufe trifft das auf jeden Fall auch zu. An meiner Schule gibt es 2 Profiltage und da kann der Schultag auch so lang bis 18 Uhr sein. Ich habe zum Beispiel auch einen Kurs, der dann noch so spät stattfindet.
Macht das pädagogisch noch Sinn?
Also ein Geschichtskurs, das ist ein kleiner Kurs. Die Schüler haben schon klagen schon häufig darüber und sagen, dass sie eigentlich nicht mehr aufnahmefähig sind. Und ich versuche das dann mit bestimmten Entspannungsübungen zum Beispiel auch erstmal so einen Übergang zu schaffen, dass sie einfach auch den Abstand finden zu dem, was vorher stattgefunden hat und noch sich dann wieder auf Geschichte konzentrieren können. Das effizient ist, bezweifle ich tatsächlich. Und ob man da mit sogenannten guten Unterricht dann wirklich mehr noch rausholen kann, sage ich mal, glaube ich auch nicht. Es wird ja immer vergessen, wir sind ja keine Maschinen in der Schule, obwohl das Ganze sehr maschinell inzwischen durchdacht wird und empirisch geprüft wird und so weiter, hat man manchmal den Eindruck. Und die Menschen kommen ja mit bestimmten Haltungen da rein. Und das Zeitempfinden von Menschen ist eben sehr unterschiedlich. Und es gibt sicherlich einige, die gut funktionieren, auch noch in diesem Zeitrahmen und vielleicht auch unter dem Druck. Und für die war ja auch G8 ursprünglich gedacht. Mhm. Die fühlen sich immer wieder herausgefordert durch sowas. Und aber es gibt andere, die merken einfach, dass sie das auch physisch, emotional und so nicht leisten können.
Herr Markus, Sie wollten was dazu sagen.
Ja, ich würde das noch ergänzen. Ich habe das Gefühl, dass diese Debatte um die Unterrichtsstunden sehr häufig von Extremen geprägt wird, dass einige Fälle immer rangezogen werden, wo Leute wirklich sehr, sehr lange in der Schule sitzen müssen. In den empirischen Daten sehen wir das gar nicht, dass der Anstieg in der Unterrichtsstunden durch G8 so stark zugenommen hat. Also die Kultusministerkonferenz hat sich irgendwann darauf geeinigt, dass egal ob G8 oder G9, dass man 265 sogenannte Jahreswochenstunden mindestens absolviert haben muss. Das heißt, wenn man aus jedem Schuljahr eine Woche auswählt, die ganzen Zahlen dann addiert, muss man 265 Stunden mindestens gehabt haben. Das bedeutet, wenn man es auf 8 Gymnasialjahre verteilt, dass man etwas mehr als 33 Stunden pro Woche hat. Wenn man es auf 9 Jahre verteilt, hätte man etwas mehr als 29,5 Stunden.
Ist das Statistik oder ist das Leben?
Ich muss mal kurz sagen, 34 Stunden Wochen haben die Schüler in der Oberstufe. 34.
Gut. Was tun wir hier gerade? Wir rechnen jetzt in Stunden um.
Ja,
Herr Köhler, als Erziehungswissenschaftler, viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt denken, zu meiner Zeit war ich um 14 Uhr zu Hause und dann habe ich Schularbeiten gemacht. Ist das Historie?
Es kommt darauf an, wann die zur Schule gegangen sind. Also ich bin jetzt seit 53, ich bin 1973 aufs Gymnasium gekommen, ich bin dann irgendwann in die gymnasiale Oberstufe gekommen. Damals war in der gymnasialen Oberstufe, das war das G9, der Nachmittagsunterricht auch selbstverständlich, weil es auch gar nicht anders ging. In der Organisation der gymnasialen Oberstufe mit einem Grund- und Leistungskurssystem oder jetzt mit einem Profilsystem bekommen Sie das organisatorisch überhaupt nicht anders hin. Mhm. Dieses war im G9 genauso wie im G8. Und ich würde doch auch gern einen Punkt nochmal aufnehmen, der vorhin schon mal anklang. Wir jammern über die große Belastung von weit über 30% der Jugendlichen, die in die gymnasiale Oberstufe gehen und bis zum Nachmittag da bleiben. Wir reden aber wenig über junge Leute, die mit 15 eine Ausbildung zum Lackierer machen, im Betrieb körperlich arbeiten und auch irgendwann am Nachmittag nach Hause kommen. Und die scheint uns weniger zu belasten als die Fallbeispiele von Eltern, die sich beklagen, dass ihre Kinder im Gymnasium überfordert sind. Also ich glaube, man muss versuchen, die Diskussion stärker zu versachlichen. Unbestritten ist, dass Kinder im Gymnasium und Jugendliche über körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen etc. berichten, weil sie auch Leistungsstress erreichen. Gleichzeitig, wenn wir die G9 und die G8-Schüler vergleichen, ist die Belastung gleich hoch. Das heißt, die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, wenn man über das Gymnasium sprechen möchte, ist, wie können wir in 8 oder in 9 Jahren erreichen, dass unsere Schülerinnen und Schüler weniger über körperliche Symptome klagen? Was erzeugt eigentlich den großen Stress generell im Gymnasium, egal ob es 8 oder 9 Jahre sind?
Haben Sie denn eine Antwort drauf?
Ich habe ehrlich gesagt keine Antwort darauf, ob es auch schulimmanent ist, ob das die überhöhten Leistungserwartungen der Eltern auch sind. Wir wissen zum Beispiel auch, dass der Druck auf die Schülerinnen und Schüler natürlich mit Näherkommen des Abiturs zunimmt. Das sind im Übrigen dann auch die Zeiten, in denen die Kinder vom Sportverein abgemeldet werden. Nicht, weil sie ins Verkürzen gehen, sondern weil die Abiturprüfung bevorsteht. Natürlich nimmt dann der Druck zu. Und ich selbst berichte auch mal aus anekdotischer Evidenz. Ich habe ja zwei Kinder, die in beiden Systemen gegangen sind. Erst im Verkürzen, dann im Langen. Wir waren eine Zeit lang in Bayern. Wenn Sie sich anschauen, was in Bayern am Ende der vierten Klasse los ist, wenn es um das Übertrittszeugnis geht, dann wundert mich das nicht, dass die Kinder Kopfschmerzen kriegen, bei dem Druck, der von den Eltern letztendlich auch ausgeübt wird und auf die Kinder übertragen wird, weil man mit aller Gewalt die Kinder aufs Gymnasium kriegen möchte.
Herr Köller, ich habe eine Frage an Sie. Vorhin haben Sie den Lehrern gesagt, der Unterricht muss qualitativ besser werden. Richtig. Jetzt sind es die Eltern, die Druck erzeugen, was zu Kopfschmerzen von Schülern führt. Ist das System für Sie in Ordnung?
Also um nochmal auf das Argument der Professionalisierung zurückzukommen.
Nein, die Frage ist doch tatsächlich, ist das System für Sie in Ordnung als Erziehungswissenschaftler?
Also wir brauchen ein System, was Menschen systematisch auf die Aufgaben vorbereitet, die später im Leben kommen. Wenn Sie sich Industrienationen anschauen, so brauchen Sie hohe Prozentsätze von Akademikerinnen und Akademikern und Sie brauchen ein System, in dem die möglichst viel lernen. Mhm. Sie brauchen kein System, in dem maßlos über Noten, über Zertifikate Druck gemacht werden. Sie brauchen aber ein System, in dem gehaltvoll gelernt werden kann. Ja. Und damit brauchen Sie im Grunde genommen Ideen, Visionen für Professionalisierung, für Weiterentwicklung der professionellen Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern. Sie können Noten beispielsweise schwer abschaffen, weil Sie sich schwer Gedanken machen können über Alternativen, beispielsweise bei zulassungsbeschränkten Fächern. Wenn Sie nicht über den Numerus Clausus gehen wollen, müssen Sie sich irgendwas anderes ausdenken. Mhm. Das heißt, wenn Sie ein System haben, wie wir es in der Bundesrepublik Deutschland haben, was sehr stark natürlich auch über Zertifikate, über Durchschnittsnoten Personen Studiengängen zuweist, notgedrungen, weil nicht genügend Studienplätze da sind, dann kommen sie um diese Noten auch nicht herum. Aber nochmal, wenn man den jungen Menschen etwas Gutes tun will, dann muss man sie in eine Lernsituation bringen, in der sie erfahren, dass sie zum Denken angeregt werden, dass sie im Lernprozess unterstützt werden und vor allem auch, dass die Lehrkräfte dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler in den 45 oder 90 Minuten störungsarm oder störungsfrei arbeiten können. Denn wir haben drei große Dimensionen der Unterrichtsqualität. Bringe ich sie zum Denken, unterstütze ich sie beim Arbeiten und sorge ich dafür, dass Ruhe in der Klasse ist. Und wenn wir dort Lehrerinnen und Lehrer professionalisieren, dann senken wir auch Stresssymptome auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Überambitionierte Eltern werden wir damit nicht halten.
Mich würde interessieren, was in den Lehrerköpfen, die uns jetzt zuhören, bei diesem Dreiklang vor sich geht. Vielleicht rufen Sie nochmal an, schnell 08000 441777. Ralf Duske aus Schleswig-Holstein. Herr Duske, Sie mussten ein wenig warten, aber das war wichtig eben noch. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Bromann. Schönen Gruß auch in die Runde. Ja, wir haben Danke. Eine zweigeteilte Familie, G8 und G9. Und wir nehmen wahr, erstens mal, dass wir uns eine kontinuierliche Linie der Politik wünschen, dass Schulen auch sich einrichten können auf das, was langfristig zählt und vernünftige Konzepte entwerfen können. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ganz konkret eben in unserer Familie Mitglieder haben, die in G8 sich wohlfühlen, die einfach leistungsfähig sind. Aber wir haben auch im Grunde genommen unseren Kindern freigestellt, wann sie G8 besuchen wollen oder ob sie G8 besuchen wollen und stellen fest, dass jetzt im Prinzip in den Orientierungsklassen, die es früher mal gab, Kinder von uns überfordert sind. Und das äußert sich dann schon körperlich. Das äußert sich im Grunde genommen auch in Ängsten, in Kopfschmerzen, in all diesen Symptomen. Und da sage ich, ja gut, Schleswig-Holstein ist ein Land, wo der Wechsel von G8 auf G9 möglich ist. Aber was verlieren die Kinder damit? Kinder sind eingebettet in eine Klasse, in eine soziale Gemeinschaft. Das heißt, wenn wir jetzt ein Kind aus G8 in G9 nehmen, verliert es abrupt alle sozialen Kontakte.
Und es hat das Gefühl, dass es eventuell schlecht ist, oder?
Nein, ich sag mal, das Kind möchte das überhaupt gar nicht. Sondern das fängt jetzt an, sich zu mobilisieren und steht unter so gewaltigem Druck, dass es dann immer noch irgendwie in eine Spirale geht. Und die Frage eben ist an die Experten, einerseits muss die Politik einfach mal angehalten werden, ein konsistentes System zu entwickeln, das auch wirklich Bestand hat für die Schulen, weil die sind ja hin und her geworfen mit all ihren Lehrern, mit all ihren Konzepten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man Rücksicht nehmen auf Menschen und wir sind am Ende Menschen und nicht eine Leistungsgesellschaft, die funktioniert, als wenn ich in einen Hybriden irgendwelche Wissensgeschichten hineininterpretiere oder versuche hineinzudrücken, sondern wir sind individuelle Menschen.
So. Das sind zwei Aspekte, Herr Duske. Die Individualität würde ich gerne noch einen Moment zurückstellen, aber ich notiere mir, das andere ist die Kontinuität der Politik, was Schulpolitik angeht. Frau Ehlers, Sie sind in Hamburg Lehrerin. Wie erleben Sie das mit der Kontinuität der Schulpolitik?
Also jetzt in den letzten Jahren ist es etwas ruhiger geworden. Wir haben ja den Schulfrieden in Hamburg und daran halten sich eigentlich auch alle Parteien. Und ich muss sagen, man hat auch versucht, jetzt organisatorisch und so weiter Ruhe in das System zu bringen. Hat da, glaube ich, auch die Schulleitung stärker unterstützt. Also so vom Ablauf und vom Schulleben wirkt es auf mich deutlich ruhiger als noch zu der Zeit, als zum Beispiel die Profiloberstufe eingeführt wurde oder der Doppeljahrgang dann im Abitur auch da war und so weiter.
Das Wort Schulfrieden sagt ja schon, was vorher los war. Wer trauen Sie diesem Frieden?
Wie soll ich dazu sagen? Also einerseits ist Frieden eine schöne Sache, andererseits ist es eben auch so, dass damit ja bestimmte Probleme noch nicht gelöst worden sind. Und wovor ich mich fürchte, ist, dass es nachher wieder zu solchen unnötigen Grabenkämpfen kommt. Möchte ich nicht. Also, oder das würde ich mir wünschen. Für Lehrer ist das wirklich, es hat der Zuhörer sehr, sehr schön beschrieben, das erschwert unglaublich das Arbeiten in der Schule. Aber trotzdem glaube ich, dass es eben auch noch nicht ganz optimal mal läuft.
Der zweite Aspekt des Hörers war die Individualität von Menschen. Er hat gesagt, wir sind alle Menschen. Herr Köller als Erziehungswissenschaftler, welche Rolle spielt Schule eigentlich für die persönliche Entwicklung eines Menschen? Ich rede jetzt nicht über Bildung und Lernen, sondern die persönliche Entwicklung.
Ja, also wenn wir uns die Längsschnittstudien anschauen, dann schauen wir uns typischerweise zum einen an, welchen Einfluss hat Schule auf die Wissensbereiche, also auf die sogenannte intellektuelle Entwicklung und welchen Einfluss hat Schule auf Motivation, auf Persönlichkeitsmerkmale, auf soziales Lernen etc. Und was wir immer wieder beobachten, ist, dass Schule in der Formung eines Menschen unheimlich viel Konkurrenz außerhalb der Schule hat. Das heißt, die Hauptakteure, die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen, sind leider nicht unsere Lehrer, und da können die Lehrerinnen und Lehrer nichts für, weil die Konkurrenz durch Gleichaltrige und Eltern viel, viel stärker ist. Mhm. Was Schule leisten kann und auch leistet, das können wir beobachten, natürlich Förderung von Motivation, auch von Selbstregulation, also wie organisiere ich selbst mein Arbeiten, wie organisiere ich selbst meinen Lernprozess, da ist Schule relativ erfolgreich. Was wir auch beobachten, ist zum Beispiel, dass sowas wie Motivation, Gewissenhaftigkeit, Persistenz, Ausdauer arbeiten, zunimmt, je näher Prüfungen rücken. Also es gibt eine sehr schöne Studie, die zeigen konnte, dass Oberstufenschüler, je näher sie dann an die Prüfung selbst ranrücken, desto gewissenhafter werden sie, bereiten sich besser vor. Das heißt, sie lernen im Grunde genommen auch, wenn es wirklich drauf ankommt, dann muss ich mich am Riemen reißen, dann fange ich auch wirklich an zu lernen. Aber der Punkt ist nochmal, wir überschätzen die Rolle, die Schule im nicht intellektuellen Bereich für die Entwicklung spielt.
Stefanie Haberland aus Ahrensburg bei Hamburg. Guten Abend, Frau Haberland.
Guten Abend, da kann ich gleich nochmal auf das Vorige eingehen. Die Kontinuität, das ist das, was mir eben jetzt auch so fehlt. Wir haben ja hier in Schleswig-Holstein letztes Jahr, also 2016, den ersten Jahrgang, der G8 gehabt hat, zum Abi gebracht. Und jetzt soll das wieder geändert werden. Das heißt, für die Schulbuchverlage ist das ein Riesengeschäft. Und das, was das für ein Verwaltungsaufwand ist, ist natürlich auch, ich verstehe es auch nicht, weil es in Schleswig-Holstein, soweit ich informiert bin, außer den Gesamtschulen, oder die heißen jetzt, glaube ich, Gemeinschaftsschulen, die ja sowieso 9 Abitur, also Jahre bis zum Abi haben, gibt es meines Erachtens auch jetzt schon die Möglichkeit für ein G9 oder G8 an einigen Schulen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das andere ist, nochmal auf das Alter zurückzukommen. Ich habe 1973 Abi gemacht Und wir hatten damals die Kurzschuljahre, weil da umgestellt wurde von Osterferien, Schuljahrswechsel auf die Sommerferien. Und dadurch war ich eben auch erst 18, als ich aus der Schule kam, beziehungsweise das Abi hatte. Und ja gut, also ich meine, ich fühlte mich nicht besonders erwachsen, aber das fühlte ich mich wahrscheinlich auch 3 Jahre später noch nicht. Also das war davon unabhängig. Ich denke, das mit dem Alter hat das nicht so viel zu tun. Also es haben damals natürlich auch nicht so viele dann irgendwie noch ein Auslandsjahr gemacht. Das konnten wir die meisten sich gar nicht leisten.
Gut, ich wollte nochmal, falls Sie das sagen, mit der Haberland, was Sie erlebt haben. Herr Markus, Sie sind der Mann für Bildung und Familienforschung in der Runde. Was wissen Sie denn über persönliche Entwicklung im schulischen Bereich, im Schulleben? Wie wichtig ist Schule für persönliche Entwicklung?
Ich kann da Herrn Köller beipflichten. Was man darüber hinaus noch ergänzen kann, ist, dass jetzt auch unter G8 und unter G9 die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler relativ ähnlich vonstatten war. Was ich vielleicht noch zu dem ergänzen kann, was Frau Haberland gesagt hat zu den Kosten, da sind ja noch neben den Schulbuchverlagen, kommen ja noch weitere Kosten auf Schleswig-Holstein oder die anderen Bundesländer zu, die umstellen. Und das eine ist, dass es keine Doppelkohorte dann gibt, sondern eine Lückenkohorte.
Was heißt das?
Das heißt, dass man wenn von G8 wieder auf G9 umgestellt wird, dass man dann ein Jahr lang keine Abiturienten hat. Mhm. Und dann also eine Lückenkohorte.
Mhm. Das heißt, die Unis freuen sich dann, weil es dann nicht so voll wird.
Oder die kriegen nicht so viel Geld.
Die kriegen so viel Geld, yes, ja.
Oder sie haben schon bekommen.
Gut, ja.
Aber ich würde doch zu der Persönlichkeitsentwicklung gerne noch was sagen. Also ich frage mich natürlich immer, wie das gemessen wird. Und Sie sind ja also beide Wissenschaftler aus dem empirischen Bereich. Und da muss man natürlich dann auch die richtigen Kriterien oder überhaupt Kriterien haben, an derer dass man das überprüfen will. Ich glaube, Schule könnte da mehr anbieten. Also das hat das Gymnasium vielleicht früher auch einfach nicht genügend gemacht. Also ich hatte selber als Schülerin häufig in der Oberstufe die Erwartung, dass man eigentlich viel, viel intensiver mit Themen, also Themen bearbeitet oder auch mit ganz anderen Projekten zum Beispiel konfrontiert wird. Das hat damals schon nicht stattgefunden. Aber jetzt bei G8 wird es ja noch schwieriger, so etwas zu machen. Ich habe, seitdem ich in der Schule arbeite, versucht, immer wieder Projekte zu organisieren, zuletzt auch ein Gedenkstättenprojekt. Aber das ist einfach wahnsinnig schwierig, organisatorisch das in das Schuljahr reinzupacken. Es ist mir gelungen, in der 10. Klasse durch einen Wahlpflichtkurs, und die Schüler haben das sehr gut angenommen. Ich denke, dass es da durchaus Felder gäbe, wo die Schule einfach mehr Angebote machen könnte, statt einfach nur auf dieser kognitiven Ebene, die dann doch nur zu dem Zertifikat, so ist es nämlich, so wird es einfach heute leider betrachtet, obwohl das Abitur mal was anderes war und auch viel umfassendere Inhalte als Grundlage hatte. Es ist eigentlich, ich stelle jetzt meine These auf, zu einem Oberrealschulabschluss geworden, dadurch, dass es so stark funktionalisiert worden ist.
Mhm. Herr Köller als Erziehungswissenschaftler, was Frau Ehlers eben beschrieben hat, ist das, was im Moment am Gymnasium passiert, die Pflicht, aber Kür könnte ein bisschen mehr sein. Mit Kür meinte ich Persönlichkeitsentwicklung, indem man sich Fächer leistet, die vielleicht nicht unbedingt so wissensnotenorientiert sind.
Also man kann sicherlich noch über Lernformate, über Projektarbeiten nachdenken, auch wenn ich an den Geschichtsunterricht denke, die Begegnung mit Zeitzeugen beispielsweise. Das wird nicht schaden. Man darf hinterher nicht enttäuscht sein, wenn man sieht, dass im nicht-kognitiven Bereich die Effekte nicht so groß sind, wenn die Kinder abends dann zu Hause Game of Thrones beispielsweise schauen. Das heißt, es gibt einfach sehr, sehr viel Konkurrenz, die auf die Sozialisation der Kinder wirkt, auf der Jugendlichen wirkt. Und ich würde Schulen nur dazu ermuntern, wann immer sie Freiheitsgrade haben, Gelegenheiten zu bieten für soziales Lernen. Nur man darf hinterher nicht allzu enttäuscht sein, wenn die Effekte kleiner sind, als man sie möglicherweise sich gewünscht hat. Hinsichtlich der Kür und Pflicht im Abitur. Wir haben hier oft in der Diskussion das Problem, dass vergessen wird, dass in fast allen Bundesländern das Zentralabitur eingeführt wurde und damit im Grunde genommen der Oberstufenunterricht in einem Gymnasium stärker eine Pflichtkomponente und weniger eine Kürkomponente bekommen hat. Das hat mit G8 nichts zu tun.
Gut, Andreas Schulz-Schönfeld aus Nordfriesland, ganz oben in Schleswig-Holstein. Guten Abend, Herr Schulz-Schönfeld.
Ja, schönen Abend in die Runde.
Sie haben das Wort.
Ja, es wurde ja schon über die Verdichtung gesprochen. Ich habe 3 Söhne und was ich dort wahrnehme, ist, dass die Verdichtung ja nicht in der Oberstufe stattfindet, sondern in der Mittelstufe. Mhm. Und gerade in diesen jungen Jahren eine unglaubliche Belastung stattfindet. Der Paul hat es vorhin ja auch angesprochen, dass die zweite Fremdsprache eben schon nach einem Jahr kommt, ja, und nicht nach 2 Jahren, also dass sich viele Dinge eben dann auch wenig festigen können. Das erleben wir eben als sehr ungünstig. Das ist das eine. Das zweite, in dieser Zeit passieren auch noch andere Dinge, das wurde eben auch schon gesagt, außerschulisch. Ich selbst bin Pastor. Konfirmandenunterricht findet eben auch in diesen Jahren statt und da wird es eben immer schwieriger, neben der Schule überhaupt noch Zeiten zu finden für andere außerschulische Dinge und andere außerschulische Bildungsträger. Mhm. Ich sehe das eben auch bei Sportvereinen und anderen, dass es zusehends schwieriger wird, unter diesen Gegebenheiten von G8 dann bestimmte Angebote aufrechtzuerhalten.
Mhm. Frau Ehlers, als Lehrerin haben Sie auch die Erfahrung, dass Schülerinnen und Schüler, sagen wir mal, Konfirmandenunterricht, Musik, Sport und so weiter, dass das etwas zu kurz kommt, weil sich das so verdichtet?
Also ich kann das nicht so ganz überblicken, weil ich jetzt zum Beispiel in der 9. Klasse bin und da ist die Konfirmation gar nicht mehr das Thema. Mhm. Ich habe also eher etwas die älteren Schüler. Ich würde mal sagen, es gehen auch eben gar nicht immer so viele zum Konfirmandenunterricht.
Gut, das
also
ist ein anderes Feld.
Ja,
die Frage also ist, ob die Verdichtung
Einzelne dazu... Einzelne machen es weiterhin, ja, aber in der Breite wahrscheinlich nicht.
Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 9:55, dann gibt es Nachrichten. Marc Sandner aus Bremen hat das letzte Wort als Hörer. Guten Abend.
Guten Abend, hallo. Ich wollte noch einen Aspekt einbringen, dass nämlich, dass wir, die diskutieren zum Beispiel oder die in dem jetzt sozusagen der Position sind, das zu entscheiden, wie es weitergeht in der Richtung. Wir haben alle sozusagen G9 genossen und wir haben auch, also die Männer von uns haben auch sozusagen Zivil- oder Wehrdienst machen müssen und das quasi längere Zeit gab sozusagen, bevor man sich definitiv entscheiden musste. Und ich denke, es ist einfach eine Frage sozusagen, was, worin man investiert, ob man jetzt irgendwie der Wirtschaft unbedingt helfen will oder denkt, das hilft der Wirtschaft sehr stark oder ob man denkt, das ist quasi auch ein Gut sozusagen, dass man Leuten, jungen Leuten Zeit gibt, sich zu entwickeln. Das geht natürlich dann auch für Leute, die Lehre machen. Sollte man vielleicht auch überlegen, ob man da vielleicht auch Leuten noch die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln neben dem Beruf oder wie auch immer. Aber das sozusagen ist quasi, es ist ein Luxus, aber vielleicht ein notwendiger Luxus. Mhm.
Wir haben ja heute Abend darüber gesprochen und die Frage ist noch zu kurz gekommen. Deshalb zum Schluss an Sie in die Runde die Frage, was halten Sie denn nun von der politischen Entscheidung, zurückzukehren zu G9, Professor Köller? Ist das eine kluge Entscheidung?
Die CDU hat die Wahl gewonnen in Schleswig-Holstein. Insofern war es eine kluge Entscheidung, für G9 in den Wahlkampf zu gehen.
Für die CDU war es eine kluge Entscheidung. War es auch eine kluge Entscheidung für Eltern und Schüler?
Also als Steuerzahler würde ich sagen, ich hätte mich gefreut, wenn meine Steuern in Schleswig-Holstein lieber für die Lehrerprofessionalisierung verwendet worden wären, als für die Rückkehr zu G9.
Mhm. Professor Markus, was meinen Sie, ist das jetzt ein guter Schritt zurück von G8 auf G9?
Ja, G8 ist nicht der ganz große Wurf. Aber jetzt wieder zurück zu G9 zu gehen, löst nicht alle Probleme, die man hat. Es sind ja immer mehr Leute eines Jahrgangs, die aufs Gymnasium gehen, die Abitur machen. Und wenn man jetzt zu G9 zurückgeht, wird das nicht alle Probleme beheben.
Was müsste man denn anders machen, damit G8, so wie Sie das beschreiben, besser wird?
Nachbessern, dass man genau schaut, warum oder wie kann man Freizeit und Schule besser unter einen Hut bringen. Es ist klar, dass man das Lernpensum etwas erhöhen muss unter G8, damit die am Ende genauso viel gelernt haben wie unter G9. Die Frage ist, muss man es wirklich so stark erhöhen, wie man das gemacht hat?
Das Stichwort nachbessern, Frau Ehlers, bevor ich Sie frage, was Sie gut finden, zurück zu G9. Was würden Sie sagen, was muss passieren, damit G8 reibungsloser funktionieren kann?
Also es funktioniert, ja. In Hamburg funktioniert es.
Ja, könnte es noch besser in Ihren Augen funktionieren?
Ja, also ich würde mir tatsächlich als Lehrerin einfach auch da mehr Zeit wünschen noch, um andere Unterrichtsinhalte zu machen, als einfach aufs Abitur vorzubereiten.
Aber mehr Zeit bedeutet ja, Sie sind für G9.
Also ja, klar, ich war immer ein Anhänger von G9. Es ist halt so, dass in Hamburg allerdings gibt es G9 an der Stadtteilschule. Mhm. Und das Gymnasium ist eben als die Schule für G8 vorgesehen worden. Und insofern ist das da ganz schwierig, jetzt etwas zu verändern. Mhm. Das würde nämlich bedeuten, dass das Gymnasium möglicherweise noch mehr angewählt wird, als es jetzt schon angewählt wird. Und das ist auch nicht das Ziel des Gymnasiums.
Vielen Dank in die Runde, vielen Dank nach Berlin, wo unsere beiden Professoren saßen und vielen Dank, Frau Ehlers, dass Sie sich heute Abend als Lehrerin die Zeit genommen haben. Morgen ist wieder Unterricht. Mhm. Zu welcher Stunde?
Zur ersten.
Englisch?
Geschichte.
Oh wei. Gut. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und vielen Dank all denen, die angerufen haben. Wir sprachen heute Abend in der Redezeit über das sogenannte Turbo-Abi, was ja in den Bundesländern auf der Kippe steht, weil es soll eine Rückkehr zu G9 geben. Darüber haben wir gesprochen und die Redaktion dieser Sendung hatte Verena Gonsch. Und was wir morgen machen, die Musik haben wir noch nicht. Irgendwas hakt hier. Ja, auf meinem Display sieht es super aus, wie zu Hause auf meinem Computer. Egal. Morgen machen wir das Thema, der umstrittene G20-Gipfel in Hamburg. Wir fragen, brauchen wir überhaupt, da ist sie, danke euch, brauchen wir sie überhaupt, brauchen wir dieses Treffen überhaupt, G20 in Hamburg? Das wird morgen ein Themenabend, weil das ist ein großes Thema. Wir senden bereits ab 20.30 Uhr und Sie können auch morgen anrufen oder sofort schreiben ndr.de/redezeit. Der umstrittene G20-Gipfel, brauchen wir überhaupt noch solch ein Treffen? Das ist die Frage. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
Wissen, was die Welt bewegt.